Hallo und herzlich willkommen hinterm Tresen. Mein Name ist Patricia Faschee und ich bin Bibliothekarin. Hinterm Tresen erfahrt ihr alles aus der wunderbaren und vielseitigen Welt der Bibliotheken. Langweilig, denkt ihr? Ganz im Gegenteil, denn ich behaupte, alles, was draußen in der Welt passiert, findet sich auch in Bibliotheken wieder. Zusammen mit meinem Team stellen wir euch unsere Arbeit vor, haben Menschen aus der Öffentlichkeit zu Gast und andere Bibliotheken, die hier zu Wort kommen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinterm Tresen. In dieser Folge beschäftige ich mich mit der Initiative Fair Lesen. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Autorinnen und Autoren haben sich zusammengeschlossen. Es geht um die faire Bezahlung bei E-Medien. Um ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen, habe ich mich mit einigen Leuten verabredet. Das ist einmal Silke Amthor von der Büchereizentrale. Die ist zuständig für die Online-Lizenzen. Da wird sie so ein bisschen uns was dazu erzählen. Dann einmal treffe ich Herrn Dr. Dickwitz zum Gespräch vom Deutschen Bibliotheksverband. Und dann treffe ich mich einmal mit Danilo Vetter, der auch nochmal so eine ganz eigene Sicht auf die Dinge hat. Er ist Leiter der öffentlichen Bibliotheken im Bezirk Berlin-Pankow. Ja, hallo Silke, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast Hinterm Tresen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich möchte gerne mit dir sprechen zu dieser Initiative Fair Lesen, beziehungsweise zum Modell der E-Books und der Bibliotheken hier in Deutschland. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Silke Amthor. Ich arbeite seit mehr als 27 Jahren in der Deutschen Zentralbücherei in Appenrade und betreue den Bereich Kinder und Jugend. Bin aber auch jetzt in der stellvertretenden Geschäftsleitung tätig, seit unser verdienter Kollege in Ruhestand gegangen ist. Das teile ich mir mit der Kollegin Angela Wicking. Und seit 2011, seit der Onleiheverbund gestartet ist, für die Onleihe zwischen den Meeren, arbeite ich dort mit in der AG Erwerbung Statistik. Mhm. Und es gab schon im Laufe der 10 Jahre viele Dinge, die sich auch geändert haben.
Okay. Und ja. Gut, vielleicht steigen wir mal ein in dieses Thema Onleihe und Erwerbung und Lizenzen. Du bist seit 2011 dabei, du bist quasi eine Fachfrau. Mein Anliegen ist es hier eigentlich so ein bisschen, das Thema so aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und deshalb habe ich dich auch angesprochen, weil ich weiß, dass du da sehr firm bist. Magst du dazu einfach mal was erzählen, zu diesem Prozedere, zu dem Einkauf von Lizenzen? Was bedeutet das, M-, L- und K-Lizenzen? Vielleicht kannst du uns einfach mal mitnehmen.
Ja, ich mache jetzt mal was ganz Pragmatisches. Die Menschen fragen mich immer, warum, wenn es alles im Internet ist, sage ich jetzt mal so ganz platt,
ja,
kann man ja auch alles überall unbegrenzt ausleihen. Und das kann man natürlich nicht.
Genau.
Es ist so, wenn ich eine M-Lizenz habe, ich starte mal mit dieser M-Lizenz, mit diesem M-Lizenz-Modell. Diese M-Lizenz, da muss ich mir vorstellen, ich habe ein Buch, und das ist auch eine M-Lizenz. Und diese M-Lizenz kann ich also nur einmal ausleihen. Und der Leser hat es in der Hand. Leiht er das 2 Tage, leiht er das 4 Tage, leiht er das 14 Tage, 21 Tage. Je nachdem, um was für ein digitales Medium es sich handelt. Also ist es jetzt ein E-Book,
genau,
oder ist es ein E-Audio?
Ja.
Oder ist es ein E-Paper? Mhm. Da gibt es noch andere Leihfristen, aber die Nutzer der Onleihe, die wissen das auch und können sich das dann eben auch so ausleihen, wie sie es am besten brauchen. Mhm. Also die M-Lizenz ist die ganz einfache Lizenz, die auch zum Buchpreis erworben wird. Also es ist jetzt nicht so, und das ist eine irrige Annahme, die, glaube ich, doch viele begleitet, sie ist genauso teuer wie das physische Buch, das ich ins Regal stelle.
Ist sie nicht noch sogar ein bisschen teurer?
Das wäre dann jetzt wieder ein anderes Lizenzmodell, okay, da kommen wir jetzt noch dazu.
Okay.
Wir hatten im Laufe der vielen Jahre, die jetzt die Onleihe schon besteht, hatten wir mal Gäste hier von der EKZ. Und da wurde mal in einem Fachgespräch eruiert, was für uns Bibliotheken gut wäre, womit wir gut arbeiten können. Ja. Und ich möchte hier einmal ganz klar in den Fokus stellen, es liegt uns völlig fern, irgendwelche Leute nicht entsprechend mit einer entsprechenden Wertigkeit zu entlohnen. Ja. Also ich sage jetzt auch mal so, Bibliotheken haben ja einen Bildungsauftrag. Während Verlage, aber ihr seid ein kommerzielles Unternehmen. Ihr möchtet Geld verdienen. Das kann ich auch verstehen, das ist völlig in Ordnung.
Das Geschäftsmodell, ja.
Im Buchhandel unsere Medien ein, leihen die aus. Das ist ein sehr altes Modell, was eigentlich nichts Neues ist. Und wenn ich Staffelexemplare habe im physischen Bereich, dann kaufe ich das Buch fünfmal. Fünfmal eine Charlotte Link, fünfmal 25 Euro.
Richtig.
Und die gehen dann, die geht über den Tresen und die wird ausgeliehen. Und ich weiß natürlich, dass irgendwann diese Charlotte Link auf ist. Das ist im Vergleich zum E-Medium, sage ich jetzt mal. Ja. Da wird gesagt, es gibt keinen physischen Verfall. Bestenfalls ein, was heißt hier bestenfalls, eine inhaltliche Änderung.
Ja.
Auch da gibt es Auflagenänderungen, es gibt Titeländerungen, es gibt Medien, die angeboten werden, unter anderem ISBN-Nummern, weil es eine andere Auflage ist. Die erwecken wir dann neu.
Okay.
Und was ich hier jetzt gleich mal sagen möchte, die Medien sind nicht unbefristet in einem Shop. Also sie stehen nicht unbefristet in der Online zur Verfügung. So muss man
sagen.
Es gibt sogenannte Fristen.
Genau.
Und diese Fristen können von 12 Monaten pro gekaufte Lizenz bis zu 84 Monaten gehen. Aber diese 84 Monate sind kein gängiges Modell. Ein gängiges Modell sind 24 Monate oder 48 Monate.
Mhm.
Und dann muss ich diese Lizenz neu erwerben.
Genau.
Und ich kriege mich dann nicht zu dem Preis zwangsläufig, für den ich sie mal gehabt habe, weil sie vielleicht auch gar nicht mehr so zur Verfügung steht.
Ja.
Also ich muss sie quasi so, wie ich gehe ins Geschäft und kaufe ein neues Buch.
Ja.
Und so muss ich das auch tun.
Ja, okay.
Also das ist nämlich nicht so, ich bin jetzt immer noch bei der M-Lizenz,
ja,
wir kommen
direkt
zu den anderen Modelllizenzen. Es ist nicht so, dass wir das geschenkt bekommen. Und die M-Lizenz ist jetzt so, man stelle sich jetzt mal vor, wir haben ein großes Interesse. Dieses Medium wird aber nur als M-Lizenz angeboten. Dann kaufe ich dieses Medium in einer Staffelhöhe. Da freut sich jeder Verlag. Weil dann habe ich es auch 20, 30, 40 Mal.
Ja.
Weil ich ja ganz viele Vormerkungen
so
habe.
So ist es,
Das könnte jetzt nämlich die Kollegin Jetta auch nochmal bestätigen. Die betreut ja unsere Vormerkungen.
Ja.
Wie viel Geld da reingeht.
Ja.
Also, ich sage jetzt mal so, das wird uns nicht geschenkt, das bezahlen wir.
Ja, ja,
das bezahlen wir richtig teuer.
Ja,
wir haben ja ein Budget zur Verfügung und wir arbeiten ja mit mehreren Kolleginnen und Kollegen in dieser Arbeitsgruppe.
Ja.
Und jeder Kollege oder Kollegin hat ihren Bereich, den sie betreut. Und ich betreue zum Beispiel den Bereich Politik, Geschichte, Kinder und Jugend. Dann gibt es eine Kollegin, das ist die Kollegin Sondermann in Husum, die hat den E-Audio-Bereich zu betreuen. Wir haben die Frau Breitschädel, die betreut die Kinder und die hat den großen Posten der Zeitschriften, das dann als Abo erworben und ist auch eine ganz teure Tasse Tee. Das ist nichts Günstiges, das muss man einfach mal so sagen. Wir geben das Geld gerne aus, weil wir die Online als Bibliothek für den Leser sehen. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Bibliothek mit Sammelschwerpunkten, so wie man es vielleicht im Fachbereich für Juristik oder Medizin hätte.
Nee, klar.
Wir sind eben für alle Bürger da.
Naja, klar.
Und wir gehören ja mit zum größten Verbund überhaupt, den es gibt. Es ist so, dass wir, wie gesagt, diese Lizenzen natürlich dann erwerben, um sie abzudecken.
Ja.
Und die laufen, um die Vormerkungen abzudecken und die laufen wirklich dann auch befristet und sind dann raus, dann stehen sie auch nicht mehr zur Verfügung und ich habe dann die Chance, über nach Kauflizenzen bestimmte Titel wieder zu erwerben, aber bestimmte Titel auch nicht, weil es sie gar nicht mehr gibt.
Ja, also diese warte mal ganz kurz, diese 24 oder dieses 24 oder 48 Monate Modell suggeriert also quasi, so wie es analog wäre, okay, das Buch ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sieht nicht mehr gut aus, wird nicht mehr gelesen, wird nicht mehr entliehen, es geht raus aus dem Bestand. Ja. Und so ist das dann eben auch mit den M-Lizenzen nach 24 oder 28 Monaten. Und wenn ich es dann aber doch nochmal haben will, dann muss ich es nochmal neu kaufen, die Lizenz.
Richtig, okay. Genau. Und es gibt dafür dann auch ein kleines Tool innerhalb des Shops, der Online, und dort wird mir das dann angezeigt und ich entscheide dann, kaufe ich das nach, wird es noch gebraucht oder lasse ich es auslaufen. Mhm. Das ist natürlich für den Bestandsaufbau auch gut, muss ich sagen. Also das ist nicht schlecht. Da wird einem ein Instrument in die Hand gegeben, womit man dann auch Bestandsaufbau ganz gezielt nochmal betreiben kann. So, dann haben wir, das waren jetzt die M-Lizenzen. Dann kommen wir jetzt mal zu den L-Lizenzen. Diese L-Lizenzen werden angeboten für Titel, die mindestens 2 Jahre alt oder älter sind.
Okay.
Das Angebot gilt dann auch rückwirkend für bereits erworbene Lizenzen, die in dieses Lizenzmodell dann eintreten, für einzeln erworbene Lizenzen. Die L-Lizenz ist im Gegensatz zur M-Lizenz unbegrenzt parallel nutzbar.
Ah, okay.
Nun kann man sich ja vorstellen, dass wir das wahrscheinlich nicht im Bereich der schönen Literatur haben.
Ja.
Das fällt, also kommt im Bereich der Sachmedien.
Sachbuch, ja.
Ja, und dann sind es meistens auch Titel, die in den Bereich Religion, vielleicht auch in den Bereich Esoterik mit unterfallen, aber auch in den Bereich Recht. Aber da gibt es auch noch große Unterschiede, und im Bereich Recht werden auch sehr viele Lizenzen angeboten für Fachbücher, die unglaublich teuer sind. Also 250, 350 Euro pro Lizenz kann das schon kosten.
Okay.
Aber das schicken wir nicht an, weil wir weil wir dafür einfach nicht die Nutzer haben.
Genau.
Also da gab es auch noch keine Nachfragen seitens der Nutzer. So, das wäre jetzt die L-Lizenz. Dann kommen die XL-Lizenzen. Diese Lizenzen, also M, L und XL-Lizenz, die gab es schon vom Anbeginn der Online an. Die XL-Lizenz, die macht viele Kunden gleichzeitig glücklich, das stimmt, weil es ein Paket an Parallellizenzen ist.
Okay.
Und damit ist ein begrenzter, gleichzeitiger Mehrfach-Download möglich.
Ah, verstehe, okay.
Also geworben wurde für aktuelle Titel zum attraktiven Preis. Da muss ich jetzt aber mal sagen, dass dem nicht so unbedingt ist.
Also sind das aktuelle Titel?
Ja, das wären jetzt Renner, ne? So wie wir es auch im analogen Bereich haben.
Okay.
Das wären die Renner, die wir auch aus dem analogen Bereich kennen. Und zwar gibt es da folgende Begrenzung. In der Belletristik sind es 20 Parallelausleihen, die in so einem XL-Paket stecken. Und im Sachbuchbereich sind es 25 Parallelausleihen. Und dann ist es so, sind 18 Parallelausleihen im Bereich der Belletristik abgegolten, dann ändert sich automatisch die Lizenz in eine sogenannte klassische M-Lizenz zweifach.
Okay.
Also wir bleiben dann 2 M-Lizenzen übrig, von den 20 Parallelausleihen in der Belletristik. Und beim Sachbuch ist es dann so, 25 Parallelausleihen kann ich tätigen. Und wenn 23 getätigt sind, oder ist es so, wenn die 25 dann getätigt sind, verbleiben 2 im. Und bei Belletristik sind es dann auch 2. Die festgelegte Anzahl, wie gesagt, ist die aufgebraucht, dann bleiben 2 übrig bei der Belletristik und auch 2 beim Sachmedium. Nur beim Sachmedium sind 25 Parallelausleihen drin. Wir haben ja auch im Sachbuchbereich Renner.
Ja, klar.
Ist jetzt aber nicht so extrem wie im Belletristik-Bereich.
Nee,
also die Belletristik wird natürlich gut ausgeliehen. Ne?
Ich wollte gerade sagen, da ist man ja schnell dann wieder bei den M-Lizenzen.
Dann sind wir dann wieder bei den Vormerkern.
Genau.
Und da haben wir dann auch als ja. Erfahrungswert, müssen wir auch entsprechend große Summen für Vormerkungen einfach bereithalten.
Mhm. Okay, jeder verstehe.
Jeder hat ja sein Budget. Ne? Mhm. Das ist so. Mhm. Und es ist unterschiedlich, je nach Verlag, was der Verlag, welche Verlage denn diese Lizenzen jetzt bereitstellen. Da gibt es auch eine Liste, die man dann einsehen kann im Shop der Online. Und jetzt kommen wir zu etwas, zur sogenannten Kontingentlizenz. Okay. Und das ist die K-Lizenz.
Ja.
Da ist eine festgelegte Anzahl von Ausleihen nacheinander nutzbar, die auch noch zeitlich begrenzt sind. Das heißt also, eine K-Lizenz kann auch nur 48 Monate laufen, zum Beispiel.
Okay, und wie groß ist das Kontingent? Also wie viele Lizenzen hat man?
Und jetzt kommt es, das kommt dann drauf an, das können 50 sein oder 54. Die sind aber nur nacheinander nutzbar. Mhm. Und das heißt, man muss, obwohl die K-Lizenz das teuerste Lizenzmodell von allen ist, denn sie kann bis zum 3,5-fachen Preis eines analogen Mediums hoch sein.
Wow.
Besonders interessant ist, dass sie kann. Sie muss es nicht. Mhm. Es gibt auch Verlage, die haben dann 1,7. Es gab dann Nachverhandlungen mit einzelnen Verlagsgruppen, mit einzelnen Verlagen, weil dann auch gesagt wurde, die K-Lizenz ist einfach zu teuer, wir können es nicht. Und es gibt auch viele Verbünde, die zu bei der Einführung der K-Lizenz, nachdem man dann mal überprüft hat, wie teuer ist es denn eigentlich, was kommt da auf uns zu, da haben die Verbünde gesagt, sie kaufen keine K-Lizenzen. Wobei das ganz schlecht ist, weil die K-Lizenzen, da sind leider auch ganz viele Renner im Belletristikbereich.
Alles klar, verstehe.
So, dann haben wir in der Verbundkonferenz ein kleines Abkommen mit allen Nutzern eingegangen. Sollen wir es nicht? Sind wir berechtigt, unseren Lesern das vorzuenthalten? Wie müssen wir hauswirtschaftlich vorgehen, um uns das leisten zu können? Da gab es dann eben diverse Berechnungen. Da gab es dann Vorgaben in der Staffelung. Wie hoch können wir das staffeln? Weil man muss sich das mal so vorstellen. Ich habe jetzt 54 mal, ich sag jetzt mal von, ich habe jetzt hier das gleich, Data Leaks von Mirjam Muss. Dann kann ich diese 54 Lizenzen aber nur nacheinander an den Leser ausleihen.
Ja, verstehe.
Ich kann nicht sagen, so wie bei der XN-Lizenz, wow, ich habe jetzt 20 Lizenzen und die können auf einmal raus.
Alle auf einmal raus, ja.
So, und dann habe ich zwei zum Schluss übrig.
Ja, verstehe.
Geht dann nicht. Und das heißt, wenn ich mich entscheide, eine K-Lizenz zu kaufen, dann bin ich bei der Staffelung teurer.
Ja.
Und ich habe auch so einen Rattenschwanz.
Genau.
Letztendlich. Genau. Natürlich kann ich irgendwann makulieren und kann sagen, naja, gut. Jetzt haben wir das, jetzt wir haben die Leser, also der größte Run ist vorbei, halbes Jahr, ein Jahr, wie man Zeit hat.
Ja.
Ja, okay, und dann kann ich das machen.
Ja.
Also, aber die Kontingenzlizenz ist diese Lizenz erlischt dann auch, sobald entweder die Anzahl der möglichen Ausleihen getätigt ist oder der Lizenzzeitraum abgelaufen ist. Das heißt also, irgendwann sind die sowieso raus.
Okay.
Weil die sind begrenzt. Aber sie sind im Verhältnis gesehen für uns nicht ganz preiswert.
Nee.
Und wenn wir unserem Leser ja wirklich was Gutes tun wollen, dann sind wir eigentlich gezwungen, diese Lizenz zu kaufen. Und das, wir haben uns ja dann letztendlich auch dafür entschieden, das zu tun. Obwohl bei Einführung der Lizenz hatten wir gesagt, nein, wir wägen das ab und wir wollen es eigentlich nicht. Dann gab es wieder Nachverhandlungen mit den Verlagen, die diese K-Lizenz dann einsetzen. Und da ist man dann im Preis uns doch ein wenig entgegengekommen. Also sie ist nicht mehr ganz so teuer, sie hat nicht mehr diese 3,8-fache Steigerung des Kaufpreises. Wie es zu Beginn mal war. Also da haben die Verlage wahrscheinlich auch gemerkt, das geht einfach nicht.
Naja.
Die Verlage haben ja eigentlich Angst, und das ist ja auch mit Fairlesen, mit dieser Initiative, die jetzt da ganz groß durch die Medien geht,
ja,
haben die Verlage, das ist ja wohl ihre Angst. So sehe ich das auch. Da gibt es ja auch noch das Windowing. Das habe ich
genau.
ja erstmal rausgelassen.
Genau, genau.
Und das Windowing ist ja etwas, das ist ja eine Sperrfrist.
Ja.
Also als wir mit der Online gestartet sind, da haben wir gerne damit geworben, wow, wir haben das E-Medium vor dem Printmedium. Das
ja.
war wirklich eine Zeit lang so.
Ja.
So, und dann kamen ja diese ganzen Bedenken auf, sag ich jetzt mal. Und dann haben sich die Verlage ja überlegt, dass sie die Titel, dass sie ihre Titel nur noch mit Verzögerung für die Ausleihe freigeben.
Richtig, ja.
Und mit dieser Sperrfrist sind auch nicht alle Verlage, aber es sind eben auch renommierte Verlage, die das machen.
Ja.
Und Random House zum Beispiel teilt die Frist für jeden Titel einzeln mit und sendet monatlich eine extra Titelliste, welche dann wiederum freigegeben wird. Wir kennen ja alle Random House, ist ja nicht beide klein.
Nee, klar.
Und dann gibt es halt unterschiedliche Verfügbarkeitszeiträume. Also da kann man, ja, wie lange steht es dann wiederum zur Verfügung? Ähnlich mit der Lauffrist für die einzelnen Lizenzen. Zum Beispiel, das kann ich jetzt mal sagen, was ich zu Beginn meiner Arbeit in der Online, also in der AG schon interessant fand. Die drei Fragezeichen kennen wir ja alle.
Ja.
Und dieser Verlag hat von Anfang an seine Medien, besonders die Hörbücher, alle mit einer Laufzeit von 12 Monaten versehen. Und da haben wir zum Anfang gesagt, das kaufen wir nicht. Es ist einfach Hammer, auf was das dann kommt, letztendlich als Wimme. Ne?
Ja.
Natürlich wird das ausgeliehen. Wir haben es dann auch angeschafft.
Ja, logisch. Ne? Verstehe.
Aber es sind so Sachen, wo ich denke, ich weiß gar nicht, ob die Verlage eigentlich wissen, was es überhaupt alles gibt an Lizenzen, ob sie das wirklich wissen, was sie da selber eigentlich vorgeben.
Weil es scheint mir jetzt auch so, wenn ich das so lese, also was verlesen möchte und schreibt, das hört sich dann doch irgendwie sehr einseitig an und gar nicht so breit aufgefächert, wie du es jetzt gerade erklärt hast. Mir ist irgendwie nicht ganz klar, warum sozusagen jetzt die Bibliotheken da so in den Mittelpunkt rücken. Verhandler sind doch die Verlage, was die Lizenzen angeht. Und das müssten doch jetzt, also weiß ich nicht, vielleicht verstehe ich es auch immer noch nicht so richtig, Autorinnen, Autoren mit ihren Verlagen aushandeln, oder nicht?
Also ich persönlich sehe das auch so. Ich habe mir dafür aber dann, wie gesagt, mal ein interessantes Papier, das auch im Internet zu finden ist.
Ja.
Und zwar den Faktencheck E-Lending.
Ja, genau.
Den Fall, der ist in Frankfurt vom 2.2.2021 datiert. Und hier werden so Sachen angenommen, da muss ich dann schmunzeln, weil ich finde, Durchschnittspreise von 8 Euro für ein Medium.
Ja, das.
Ja, alle kennen die Buchpreise.
Ja,
das
genau.
ist völlig an der Realität vorbei.
Das stimmt.
Ich freue mich ja, wenn ich mal ein Medium für 8 Euro bekomme.
Ja.
Aber es ist ja selbst im Taschenbuchbereich überhaupt illusorisch. Also, und im Festgebundenen wissen wir das doch auch. Ich hatte hier vorhin diesen Titel in der Hand und der kostet hier dann auch als Taschenbuch. Das ist hier, ich mache jetzt keine Schleichwerbung.
Nee,
ich sag
alles
jetzt
gut. Ja.
DataWeeks ist das jetzt.
Ja.
Und der kostet 15 Euro in Deutschland. So, und wenn ich hier zum Beispiel von einem anderen Titel nehme, der ist dann mal festgebunden und bei CGJ erschienen, der kostet 18 Euro. Und dann gehe ich mal weiter und ich gehe mal in den Sachbuchbereich rein und dann ist es ja, da tränen einem manchmal die Augen. Ich bin ja bei 40 Euro.
Ja.
Also ich weiß auch nicht, wie man einen Durchschnittspreis von 8 Euro annehmen kann. Das ist noch, das ist ein kleines, mickeriges Taschenbuch. Und das ist für mich kein Durchschnittspreis.
Nee,
also wenn man einen Durchschnittspreis annimmt, müsste man 16 Euro nehmen, weil die Romane, auch das wissen wir, mit einem entsprechenden Umfang, 600, also die richtigen schönen Schwergewichte, die sind dann ja auch bei 25, 24, 27 Euro. Also ich finde, wenn man etwas ins Netz stellt, dann sollte man eigentlich auch davon ausgehen, die Leute, die damit arbeiten, kennen sich doch ein bisschen mit den Preisen.
Ja, auch. Das sollte man annehmen, ja.
Genau. So, und diese E-Lizenz, um jetzt nochmal wieder zu dem E-Book zurückzukommen,
ja.
Die sind genauso teuer wie diese Bücher.
Ja, ja.
Und da rede ich jetzt nicht von Werken, die im Paket über Aggregatoren angeboten werden. Da könnte zum Beispiel Herr Drews noch ganz viel spannende Sachen zu erzählen, weil der sich da auch gut mit auskennt. Es ist ja nicht so, ich kaufe ja nicht wie bei uns ein Buch. Ich gehe in die Liste, kaufe ein Buch. So ist es ja nicht. Es sind ja Pakete, die zur Verfügung gestellt werden von einem unermesslichen Umfang, aus denen wir dann auswählen müssen. Und die Angebote wären manchmal, wir würden uns qualitativ hochwertigere Titel oftmals wünschen. Also es wird viel angeboten über diesen Shop. Das kann man einfach nicht kaufen. Das kann man einfach nicht kaufen. Das muss man einfach mal so sagen. Mhm. Und wir alle wissen das. Und die Kollegin Pfeffer zum Beispiel, die hat erst auf der letztwöchigen Sitzung haben wir uns getroffen und da sagte sie, dass gerade im englischsprachigen Bereich es einfach qualitativ unterirdisch ist, was da angeboten wird.
Okay.
Also die Verlage wollen auch Geld verdienen mit Dingen, die einfach, naja gut, aber für jeden soll etwas dabei sein, das will ich ja auch alles gar nicht, wir sind ja gar nicht berechtigt, da irgendwie zu werten, für jeden soll was dabei sein.
Ja.
Wir tun unser Möglichstes, das zu kaufen, was die Leute auch haben wollen. Man kann uns anschreiben, man kann uns anrufen und kann sagen, habt ihr das, ist das möglich, können wir das anschaffen?
Ja.
Das versuchen wir wirklich alles, aber die Verlage, die ja nun auch mit ganzer Wucht auch über diesen Verbund hergefallen sind.
Naja, total.
Und,
also
die uns hier also wirklich.
Naja.
Also es wird ja hier dann bei diesem Faktencheck wird ja dann auch wirklich gesagt, dass die Stellungnahme des DBV vom 28.01.2021, dass es hier wird es so dargestellt, dass es nicht an den Verlagen liegt.
Ja, ja, genau.
Machen wir es doch mal ganz nüchtern sehen. Die Verlage sind diejenigen, die die Autoren unter Vertrag haben. Das heißt, der Verlag bietet dem Autor eine Vergütung an
für
seine Leistung. Meistens gibt es einen Vorschuss, dann gibt es anschließend die Beteiligung am Umsatz.
So ist es.
Und da ist hier in diesem Papier, was ich hier habe, da wird wirklich davon gesprochen, dass Autorinnen und Autoren, deren E-Book einen Nettopreis von 20 Euro hat, an dem sie mit einem Autorinnenhonorar von 25% vom Nettoverlagserlös beteiligt sind, erhalten pro Verkauf ca. 2,50 Euro.
Ja.
Das hat mich überrascht. Und ich glaube, das überrascht alle Autoren. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gelesen haben. Wir haben ja nun mit unserem Buch treffen wir ja Autoren. Und ich habe mich gleich auf diese Strümpfe gemacht und habe gedacht, ich kenne jetzt auch ein paar Leute, die haben Bücher geschrieben.
Ja.
Hab ich gesagt, so, nun erzähl mir mal, mit was bist du denn jetzt beteiligt?
Ah, interessant.
Und ganz ehrlich, 250, das ist ein Hammer-Honorar. Also eine Hammer-Beteiligung, so.
Naja, klar.
Also die Autorinnen haben gesagt, ja, wäre schon nicht schlecht, aber ist nicht der Fall.
Mhm.
Ich auch über meine Arbeit mit den Kinder- und Jugendbuchautoren kenne ich auch zum Beispiel einen Fabian Lenk. Den nenne ich jetzt mal so.
Klar.
Und die Kinder fragen immer die Autoren, was verdienst du denn?
Ah ja, interessant.
Und dann stellt sie die Frage, was ratet mal, wie viel bekomme ich von einem verkauften Buch?
Ja.
Und ich kann sagen, ich bin ja jetzt Jahrzehnte im Geschäft. Nein. Das hat es nie gegeben. Es war immer ein Centbetrag. Ja. Also wir haben.
Das meine ich ja. Also,
ich kenne keinen, der im Euro-Bereich liegt.
Also das meine ich halt, ne? Warum, also was ist das jetzt da für so eine Schelte an die Bibliotheken, dass die da so ein Modell haben, was die Autoren und Autoren nicht vernünftig, also bei den E-Books nicht vernünftig entlohnt und dass sozusagen diese Bibliothekstantieme jetzt auch auf E-Books ausgeweitet werden soll. Es soll ja einen Gesetzentwurf geben. Ich weiß nicht, meinst du, das hilft?
Naja, wenn ich die Skandinavien, also wenn ich jetzt Dänemark nehme, würde ich sagen, ja. Ich
Okay.
habe mir die Liste angeguckt und da gibt es natürlich auch gesetzlich andere. Wir haben ja in Dänemark ein
Ja.
Bibliotheksgesetz. Es gibt die Bibliothekstantieme
Ja,
und das
genau.
Bibliotheksgesetz hat ja schon Anfang der 2000er den gesamten digitalen Bereich mit einbezogen. Das ist schon im Bibliotheksgesetz verankert. Das
Ja.
kann man nachlesen, steht auch im Internet,
Ja.
wenn man es möchte. Und dort ist es so, wie ich vorhin sagte, meine Chefin hatte mir vorhin noch mal eine Liste rübergeschickt und das kann man einsehen, wie viele Autoren wie hoch bezuschusst werden über diese sogenannte Bibliothekspenge. Das ist ja diese Tantieme.
Ja.
Und die gibt es dann halt auch für den E-Book-Bereich. Das ist genau aufgeschlüsselt. Und es soll ja auch dem Autor, der Autorin helfen, dass sie einfach auch in Zeiten, wo es vielleicht mal nicht so wirklich gut läuft, sage ich jetzt mal, dass sie eben abgesichert ist. Und dann haben wir in Dänemark natürlich noch einen anderen Mehrwertsteuerpreis, auch
Na gut,
auf
okay.
Familien.
Ja,
Das ist ja
stimmt.
dann auch noch ein bisschen, aber das ist ja ein Geld, das auch an den Staat geht. Aber es gibt eben wirklich eine Umlage für Autorinnen, für Künstlerinnen. Also jetzt nicht nur, es geht auch um Illustratorinnen und
Okay.
Illustratoren.
Ja.
Also
Ja, ist
diese habe ich
klar.
da jetzt auch alle mit drin,
Ja,
ne?
logisch.
Und da sind die sind da ganz anders abgesichert. Und es gibt auch eine Deckelung, dass eben, also die liegt dann aber. Ich glaube, die liegt bei 800.000 Kronen. Also darüber hinaus geht dieser Zuschuss dann nicht. Aber dafür bekommt auch jeder von den Verkäufen so und so viel, wie eben Anteile sind, wie viel
Ja.
er eben gekauft hat.
Ja.
Und das ist auch alles einsehbar. Das ist alles offen. Das ist nicht so, dass das hier irgendwie verwurschtelt wird oder es wird nicht gezeigt. Im Grunde genommen werfen unsere Verlage oder die Verlage, die jetzt in Deutschland beheimatet sind, auch Konsortien und auch Verlagsgruppen,
Ja, klar.
die werfen ja letztendlich den Bibliotheken vor, wir würden auf ihre Kosten letztendlich unseren Bibliotheksbetrieb betreiben. Also wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
Ja, so könnte man, ja klar, es kommt immer darauf an, aus welcher Sicht man das betrachtet, ne? Die Verlage sagen natürlich was ganz anderes und auch die
Ja,
Autorinnen und
selbst machen.
Autoren, ne? So, das finde ich halt so ein bisschen
Und
schwierig
bei
an
den
der Grenze.
Autoren, das verstehe ich jetzt wiederum nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es sind ja ganz renommierte Namen, die
Sehr.
sich auch dieser Liste
Sehr.
angeschlossen haben.
Ja.
Ich habe mir das dann mal durchgelesen und habe gedacht, das finde ich interessant. Würde aber, sage ich jetzt mal, durch eine Gesetzesvorlage muss ja erstmal erarbeitet werden.
Richtig, ja.
Ich denke, würde man der Sache den ganzen Wind aus den Segeln nehmen. Denn letztendlich wollen Verlage und Bibliotheken doch eigentlich haben das gleiche Ziel.
Ich, das
Die
habe ich,
möchten,
ja.
wir möchten ja alle wir möchten die Medien an den Mann, die Frau, das Kind, wen auch immer bringen.
Genau.
Wir möchten so viel wie möglich
Möglich.
an Wissen und an Informationen und Bildung, was sich alles hinter diesem großen Paket
Unterhaltung
verbirgt,
natürlich auch, ja.
möchten wir Unterhaltung, ein ganz
Ja.
großer Aspekt
Ja.
natürlich, möchten wir wir möchten das alle, nur wir sind natürlich als Bibliotheken in Deutschland ein Non-Profit-Unternehmen,
So ist es, ja.
im skandinavischen Raum noch mehr, weil da gibt es ja eben bestimmte Dinge wirklich für jeden kostenlos. Das ist ja auch so gesetzlich hinterlegt
Genau.
und unterfüttert. Und ich persönlich finde, das ist ein super gutes Angebot, auch für die Schulen, wenn man jetzt diesen schulbibliothekarischen Bereich dann nochmal mit reinnimmt, was da gemacht wird von den einzelnen Staaten, auch für ihre Schülerinnen und Schüler, für die Auszubildenden. Ja, und da finde ich
Gut.
es doch sehr bedauerlich, dass wir so kleingeistig sind, dass man sich nicht an einen Tisch setzen kann, dass man nicht sagen kann, wir haben die und die Wünsche und dass man vor allem ganz offen und ehrlich
Ja,
miteinander umgeht und dass
ja.
man dann sagt, ja, das an den Lizenzen so und so verdient man ja nur so und so.
Naja,
Und
klar,
das
das.
ist Das ist ja nicht so.
Ja.
Und wir müssen ja wirklich einen Haufen an Lizenzen kaufen. Wirklich, also wenn ich die Vormerkerlisten sehe, das ist schon sehr, sehr umfangreich. Mhm. Auch was Frau Jetta dort leistet und was sie dann eben auch immer wieder rausfiltern muss. Und deshalb kann ich auch diese etwas kleingeistige Haltung nicht so gut verstehen. Ich kann es eigentlich auch nicht so richtig begreifen. Ja, so das ist so eine Pfennigfuchserei und ich finde diesen Faktencheck, also wenn ich mir den hier durchlese, womit hier dann gearbeitet wird, und das ist ein Herr Dr. Professor Dr. Christian Sprang und eine Frau Susanne Barwick, die dafür verantwortlich zeichnen. Ja, das finde ich eigentlich so ein bisschen, ich finde, der umfasst eigentlich nicht alles. Und es wird zwar hier erklärt, warum ist ein E-Book kein Buch? Und da wird dann ja auch darauf hingewiesen, dass es keine Gebrauchsspuren hat. Ja, aber,
aber
Gebrauchsspuren, es geht ja auch um Veraltern, es geht um Präsentation, geht um Cover, es geht um viele Dinge, die dann eben auch immer zeitgemäß sein müssen, angepasst werden müssen.
Genau.
Also man kann das auch nicht auf so ein ganz einfaches Ding runterbrechen. Ja. Also das ist mir eigentlich ein bisschen zu einfach. Ich arbeite, wie gesagt, ja 10 Jahre schon in diesem Bereich jetzt mit. Und finde, dass man da sehr viele Dinge beachten muss und auch mal wieder darauf einsteigen muss. Aber ich würde mir wünschen, dass man da einen Konsens findet sich nicht verfeindet. Also natürlich. Das ist ja schon, also auch dieses Papier verlesen, das hat ja, das kommt ja auch in einem Ton rüber, wo ich sagen muss, das trennt ja eher, als dass es vereint.
Ja, ja, das ist und auf jeden Fall so.
Eigentlich wollen wir wirklich alle dasselbe.
Ich glaube auch, wir wollen alle dasselbe. Also ich hatte das auch in dem Gespräch mit dem Geschäftsführer und der Bonnier Verlagsgruppe und am Ende war es wirklich so, dass ich auch das Gefühl hatte, eigentlich wollen wir doch dasselbe und wir müssen jetzt irgendwie mal gucken, oder das Gleiche, und wir müssen mal gucken, dass wir, also nicht wir, aber DBV und wer alles zuständig ist, jetzt da mal an einen Tisch kommen und was Gutes aushandeln.
Ich finde, dass die Politik da auch wirklich, dass wir ganz starken Nachholbedarf
auf jeden Fall
politisch gesehen in Deutschland, wir da einfach uns gemeinsam alle, die dort eine Position beziehen und die dort dann eben natürlich, sage ich jetzt mal, mit diesem Medium, mit diesen unterschiedlichen Medientypen, auch Medienarten, die wir ja nun, das digitale Medium hat ja auch durch Corona einen richtigen Zuwachs bekommen.
So ist es,
wir sollten wirklich diese Parallelität bei der Medien, analog und digital, die sollten wir immer im Auge behalten.
Ja.
Nach wie vor ist das Buch an sich ein sehr schönes Objekt, mit dem wir arbeiten.
Klar.
Und deshalb glaube ich schon, dass wir es im Sinne der Bürgerinnen und Bürger eigentlich behandeln sollten.
Auf jeden Fall. Also wir aus der Praxis können auch sagen, ja klar, die Ausleihen in der Online sind stark angestiegen während der Corona-Pandemie. Aber jetzt, wo wir wieder geöffnet haben, sehen wir auch, dass das gedruckte Buch regen Zulauf hat. Also es muss irgendwie parallel laufen und gleichberechtigt vielleicht auch nebeneinander stehen. Ja, genau.
Denke ich auch. Also es gab nochmal, da nehme ich jetzt nochmal Bezug drauf, in der Süddeutschen einen sehr schönen Artikel vom 26. September, lies an einem anderen Tag, hieß der. Und da war eben auch nochmal, ist man da drauf eingegangen, wie viele Prozent der Belletristik-Titel digital zur Verfügung stehen. Hier waren es dann auch nur 30, warum es denn so ist.
Genau, und warum eben so viele nicht zur Verfügung stehen. Also das wäre ja sozusagen der Umkehr. Ja. Genau.
Okay. Und warum auch viele Bestseller gar nicht als E-Book angeboten werden. Aber, und jetzt kommt der Witz an der Sache, und das finde ich dann eben so schade, dann gehen die Leute auf Amazon.
Genau.
Und dann sagen sie, ja, es steht aber auf Amazon, da gibt es das schon.
Ja, oder andere Modelle, ne? Es gibt ja auch andere Verkaufsmodelle.
Es gibt auch andere Verkaufsmodelle. Er ist immer einer der größten, die das anbieten.
Klar.
Aber es gibt natürlich auch andere Portale. Oder wenn die Leute bei Weltbild ihre E-Books kaufen, was auch immer.
Ja, genau.
Dann muss ich sagen, ja, dann, es tut mir leid, Wir haben die Lizenzen
ja.
nicht, also das Buch steht nicht zur Verfügung. Wir haben es auf unsere Warteliste gesetzt, das Medium. Ja. Und so wie das kommt, kaufen wir das natürlich ein, auch als Folge des Windowing natürlich.
Ja.
Aber es ist sehr schade, dass die Leute dann eben wieder sagen, ja, da kann ich das doch kaufen. Da gibt's das doch. Warum habt ihr das nicht?
Ja.
Und ich kann auch nicht so ganz diesen Gedanken nachvollziehen, dass wir ja eigentlich, wir betreiben ja doch auch eine Werbung für den Buchhandel. Es ist ja einfach so, obwohl das hier auch...
Also zumindest regen wir ja an.
Ne? In dem Artikel wird es wieder negiert vom Börsenverein. Ich habe gesagt, nein, das wäre nicht so. Nein, man hätte prozentual...
Ja, ich weiß, ich habe es gelesen.
Und so weiter und so weiter.
Ja.
Gut.
Naja, dann... Also das
lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Also ich sehe es ja oft, wenn die Leute dann sagen, ich habe das mir das jetzt mal bestellt oder ich bestelle mir das an der Fernleihe oder ich lese es als E-Book, aber ich möchte doch als richtiges Buch auch.
Ja,
ich habe es mir auch gekauft.
Genau.
Also es sind ja diese vielen Wege, die einfach zu diesem Medium dann auch wiederum führen, dass es ja in verschiedenen Ausgabeformen gibt.
So ist es. Und es ist ja einfach auch eine Möglichkeit.
Ist ja doch entgegen, ne? Also ich hab es eigentlich immer so verstanden, dass man ja zusammenarbeitet.
Ja.
Aber im Moment
eher nicht, ne?
Nein, im Moment eher nicht. Und ich finde es schon ein bisschen betrüblich, um das mal so zu sagen, dass die Verlage und auch ja, Zuständigkeiten in den Verlagen, wird es denn wirklich so kommuniziert, wie es hier rüberkommt? Und fühlen die Autoren sich denn von den Bibliotheken so übers Ohr gehauen?
Da, also, so wird es jedenfalls dargestellt. Ne?
Ja, ja, so wird es dargestellt. Und das ist etwas, was ich jetzt, wenn ich jetzt an die Autoren denke und Autoren, die zu uns kommen, also den Eindruck habe ich nie gehabt. Aber ja, vielleicht.
Kann ich auch nicht bestätigen. Also weiß ich.
Da auch auf einsamer Flur.
Nee, glaube ich eigentlich nicht. Also ich hoffe, mit der neuen Bundesregierung und den zuständigen Menschen wird sich da eine Lösung finden. Silke, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Du hast wirklich hier mal so ein bisschen Licht in das Dunkel gebracht, vor allem was diesen Lizenzbereich angeht. Vielen Dank dafür. Ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Mal gucken, wie sich das alles noch so verändert in den nächsten Jahren. Genau, vielen Dank.
Ja, ich sage auch danke.
Okay, und bis bald.
Wir wünschen alle das Beste.
Genau, so machen wir das.
Ja.
Bis dann. Tschüss. Jo.
Tschüss.
Ja, das war mein Gespräch mit Silke und ich glaube, es ist schon klar geworden, also wie sich diese Lizenzvergabe, wie es sich damit verhält. Also es geht wirklich tatsächlich darum, dass ja Neuerscheinungen und nicht nur im belletristischen Bereich, sondern eben auch im Sachbuchbereich gar nicht zur Verfügung stehen in der Online, beziehungsweise nur eingeschränkt in diesen speziellen Lizenzmodellen, die dann eben auch noch sehr teuer sind. Also es kann eigentlich nicht die Rede davon sein, dass wir sozusagen zum Niedrigpreis diese Online-Medien zur Verfügung stellen. So ist es ja nicht. Klar, unseren Leserinnen und Lesern schon, aber wir zahlen ja dafür und zwar nicht zu knapp. Also ich denke, das ist jetzt hier einmal klar geworden. Ja, mein nächster Gast ist Dr. Andreas Degwitz, Vorsitzender des DBV, des Deutschen Bibliotheksverbands, also ja, unseres Berufsverbands. Und genau, auch mit ihm spreche ich nochmal, und zwar eher so aus der Sicht Auseinandersetzungen zwischen Börsenblatt, zwischen DBV und wie kann man eigentlich vielleicht doch wieder an einen Tisch kommen? Was sagt die Politik? Das sind so die Themen, die wir hier in diesem Gespräch beleuchten.
Ja, mache ich sehr gerne. Wenn wir uns mal die Situation mit gedruckten Büchern vor Augen führen, dann ist es ja dort so, dass ein gedrucktes Buch unmittelbar nach Erscheinen von den Bibliotheken erworben werden kann, dass es ausgeliehen werden kann dass für die Ausleihe jeweils den Autorinnen und Autoren eine Tantieme zukommt, die zwar jetzt nicht riesengroß ist, aber immerhin es existiert eine Tantieme für Autorinnen und Autoren. Und damit habe ich 3 Punkte angesprochen, die für den E-Book-Bereich aktuell so nicht gelten. Mhm. Im E-Book-Bereich ist es so, dass natürlich auch dort E-Books von Bibliotheken gekauft werden, aber die Verlage betreiben das sogenannte Windowing. Das heißt, dass sie E-Books, nicht alle E-Books gleich nach Erscheinen auch anbieten für den Kauf, sondern dass sie dort Fristen einführen von einem halben Jahr bis zu einem ganzen Jahr. Mhm. Dass es zum Beispiel passieren kann, dass ein aktueller Bestseller aus dem Belletristikbereich erst nach einem halben bis ganzen Jahr für die Nutzerinnen und Nutzer einer öffentlichen Bibliothek zugänglich ist. Und vielleicht ist die Situation für den Sachbuchbereich noch kritischer.
Ja.
Denn wenn Sie ein Sachbuch mit einem Jahr Verzögerung erhalten, dann ist es vielleicht doch etwas zu wenig aktuell, um dann auch irgendwie behaupten zu können, dass man jetzt aktuelle Informationen hat. Das mag zumindest für Sachbücher mit sehr aktuellen Inhalten, Themen gelten. Mhm. So, es gibt für die E-Books keine gesetzliche Regelung für Tantiemen, Autor-Tantiemen.
Ja.
Das heißt, die Autorinnen kommen pro E-Book-Ausleihe nichts. Mhm. Und ansonsten kann man sagen, dass die Bibliotheken sich bemühen, die E-Book-Ausleihe möglichst parallel zur Ausleihe von gedruckten Büchern zu gestalten. Mhm. Also eine Person leiht ein Buch aus, leiht eine Lizenz zur Nutzung eines E-Books aus.
Ja.
Und während dieser Zeit kann kein anderer Nutzer auf diese Lizenz zugreifen. Mhm. Und zudem ist es so, dass der Nutzer, der ein solches E-Book ausleiht, dass der auch in der Bibliothek einen Benutzerausweis haben muss. Ja. Er kann mit seinem Benutzerausweis, wenn er jetzt einen hat von der Stadt Schwarzenbeck, nicht in Berlin oder München oder Hamburg ausleihen, wenn er dort keinen Ausweis hat.
Genau.
Und mit dieser, mit diesem Verfahren, das kurz gesagt One Copy, One Loan heißt, das gilt für gedruckte Bücher, wie eben auch für E-Books.
Ja.
Und mit diesem Verfahren möchte man eben ganz deutlich machen, dass man eine Form der Plattformverbreitung, wie sie zum Beispiel auf dem Musikmarkt oder auf dem Filmmarkt ist, eben auf keinen Fall betreibt, sondern dass man die Ausleihe, die Leihe von E-Books eben nach sehr strengen Vorgaben macht, um den Buchmarkt zu schützen.
Ja, ich möchte da trotzdem nochmal einhaken. Es gibt ja verschiedene Lizenzmodelle, werden ja zum Kauf angeboten. Ich habe vorhin mit einer Kollegin gesprochen, die hat mir sehr ausführlich was zu M-, L- und K-Lizenzen erklärt. Mhm. Wie gestaltet sich das denn? Ich nehme mal an, dass dann wirklich die Lizenzierung sehr, sehr viel teurer ist, wenn man zum Beispiel auf L-Lizenzen oder XL-Lizenzen viel mehr zurückgreift.
Ja, natürlich. Mhm. Ich bin da jetzt auch nicht so mit vertraut, dass ich darüber wirklich reden könnte, aber ich vermute mal, dass das Lizenzen sind, die eine Mehrfachnutzung ermöglichen für mehrere Nutzer, parallel gleichzeitiger Zugriff.
Ja.
Und die sind natürlich teurer. Mhm. Ja, das ist auch richtig so, dass die teurer sind. Mhm. Denn das alles zu einem Preis wie für eine Person, das würde da überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Und deswegen gibt es entsprechende Lizenzen, auf die eben auch mehrere zugreifen können. Aber für diese Lizenzen wurden auch entsprechend bezahlt.
Genau.
Und die Bezahlung der Einmal-Lizenz, bei der ist es auch so, dass die mehr kostet als das, was man jetzt im Laden dafür bezahlt als Privatkunde. Mhm. Das ist, da ist ein Aufschlag drin, der zwischen dem Aggregator, Online, Overdrive, und den Verlagen eben entsprechend behandelt worden. Mhm. Wir haben ja nun sehr viele Erfahrungen mit Online, DiviBib und die sagen eben, dass da eben auch ein Aufschlag drin ist. Also es ist nicht so, dass auch die Preise da Ladenpreise sind, sondern sind eben auch teurer.
Genau, ja. Die sind sogar sehr viel teurer, wie ich jetzt auch heute mal so richtig erfahren habe. Was mir nicht so ganz klar ist eigentlich, ich verstehe es immer noch nicht so richtig, warum diese Initiative Verlesen sozusagen jetzt die Bibliotheken so sehr in den Fokus nimmt. Also die Bibliotheken sind jetzt irgendwie so die Bösen, also so kommt es irgendwie so ein bisschen rüber. Warum ist das nicht eher so eine Verhandlungsgeschichte zwischen Verlag und Autorinnen und oder den Anbietern von Online-Modellen, das ist mir, oder Online-Lizenzmodellen, das ist mir nicht ganz klar.
Also man muss vielleicht so allgemein sagen, dass dieses Thema schon länger ein Thema ist, also auch zum Beispiel im Zusammenhang mit der Urheberrechtsnovelle, die jetzt im April, Mai stattgefunden hat, Angleichung der EU-Richtlinie, da wurde auch schon auch vom DBV eine große Kampagne gefahren, dass man sich an die Abgeordneten wenden möge, um das E-Learning dort in diesen Gesetzgebungsprozess hineinzubekommen, was leider nicht gelungen ist. Es hat diesen Vorschlag des Bundesrats gegeben, der davon ausgeht, also der vorschlägt, nicht davon ausgeht, der vorschlägt, dass E-Books unmittelbar nach Erscheinen als Pflichtangebot angeboten werden müssen zu angemessenen Bedingungen. Und dieser Gesetzesvorschlag, der wurde auch öffentlich diskutiert und wird von den Verlagen und auch den Autorinnen und Autoren als eine Zwangslizenz verstanden, interpretiert und bezeichnet. Ja, so kann man ein Pflichtangebot auch nennen. Der Punkt ist der, dass diese Form der Pflicht, also des Pflichtangebotes von den Verlagen und auch den Autorinnen nicht gerne gesehen wird, weil sie sich da in ihrer Preisgestaltung und ihrem Angebotsverhalten, überhaupt in ihrem Marktverhalten eben beeinträchtigt sehen.
Ja.
Es würde der Zustand, der jetzt gilt, der würde natürlich auf diese Weise abgestellt. Denn jetzt bestimmen praktisch die Verlage nach ihren Marktaspekten, welche Bücher sie nach welcher Zeit anbieten. Stichwort Windowing. Wenn dieses Pflichtangebot eine gesetzliche Regelung wäre, dann wären sie eben in der Situation, die Bücher unmittelbar nach Erscheinen anzubieten.
Ja.
Aber, was der Vorschlag eben auch enthält, dass es zu angemessenen Bedingungen angeboten werden muss. Und da liegt der Spielraum natürlich dann auch für Verhandlungen, was angemessene Bedingungen sind.
Angemessene Bedingungen habe ich, also zum Beispiel das Netzwerk Autorenrechte sagt oder fordert zum Beispiel so ein Modell nach dänischem oder norwegischem Vorbild. Die sagen eben eine Selbstverpflichtung des Staates, Bibliotheken und Bibliotheksinstitutionen mit deutlich höherem Etat für digitale Medien auszustatten. Sind das angemessene Bedingungen dann?
Ja. Da vermischt wird natürlich jetzt so was miteinander vermischt, was vielleicht generell gilt, aber jetzt nicht und insofern auch natürlich dann Auswirkungen, ob sie angemessene Bedingungen haben können. Ich sage das mal so.
Ja.
Nehmen wir mal an, die Bibliotheken bekommen also deutlich mehr Geld, dann können sie natürlich auch deutlich mehr für ein E-Book bezahlen oder zumindest für ein erstes Jahr E-Book-Lizenz zahlen oder was auch immer. Und die Not, die dahinter steckt, die ist schon nachvollziehbar. Viele Autoren haben eben große Probleme, Existenzprobleme mit dem Verkauf ihrer Bücher zu leben.
Ja.
Und sie sehen sich natürlich jetzt durch die Online dann nochmal zusätzlich bedroht, weil eben auf diese Weise aus ihrer Sicht weniger Bücher verkauft werden, als wenn es diese Online nicht gäbe. Man muss allerdings sagen, dass das Anliegen der Autoren durchaus auch weiterreicht, weil sie sagen, eigentlich ist dieses ganze Verfahren der Laie und auch der Tantieme viel zu wenig, als dass wir da wirklich sagen können, das ist gut für uns oder auch ausreichend.
Ja.
Das ist und ich sage allerdings auch, ja, ich verstehe das, aber der erste Ansprechpartner nun für den Verkauf eines Buches ist natürlich der Verlag. Veröffentlicht.
So ist es.
Und vielleicht gibt es da auch das eine oder andere, was nicht so gut läuft. Mhm.
Ja, gut.
Und so geht es halt in verschiedene Richtungen argumentiert.
So ist es, genau. Da wird eben in jeder so, ja, genau. Aber jetzt müssen wir ja irgendwie, also irgendwie muss man ja zusammenkommen, denke ich. Wie geht es denn jetzt weiter? Also es soll ja eine Gesetzesgrundlage geben nach den Koalitionsverhandlungen. Wie kann das jetzt aussehen, dass man wieder an einen Tisch kommt zusammen? Also weil irgendein Modell muss ja gefunden werden. Also muss nicht vielleicht, ja. Also muss vielleicht auch nicht, aber wäre ja schön.
Es wäre auf jeden Fall gut, wenn man sich einigen könnte. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass dieses Fairlesen natürlich auch nicht so ganz zufällig jetzt gekommen ist. Gar nicht, weil wegen der Buchmesse, sondern natürlich wegen der Koalitionsverhandlungen, ja. Nicht, weil man da natürlich versucht hat und versucht, die Koalitionsverhandlungen im Sinne der Autorinnen und des Börsenvereins zu beeinflussen. Ja. Das auch politisch gesehen ist das mal zunächst völlig in Ordnung. Solche Kampagnen macht man eben. Mhm. Das haben wir auch gemacht als im Rahmen der Urheberrechtsnovelle. Man muss nur wieder den Weg zueinander finden. Genau. Das ist das Entscheidende. Und das heißt, dass man Kompromissfähigkeit ausloten muss und kompromissfähig am Ende des Tages sein muss, wenn man eine Lösung haben möchte, bei der alle einigermaßen hinkommen. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, weil es Haltungen gibt, die sehen zum Beispiel jetzt in der gesetzlichen Regelung von Anfang an eine Zwangslizenz, ja. Was sie nicht wollen. Und vielleicht ist aber eine Zwangslizenz, die Bezeichnung vielleicht auch relativ unglücklich. Es geht, glaube ich, eher darum, dass man ein hohes Maß an Verbindlichkeit haben möchte, dass dann die Vereinbarung auch eingehalten wird. Man kann natürlich auch sagen, das machen die entsprechenden Akteure qua Selbstverpflichtung, aber eine gesetzliche Regelung ist halt stärker.
Ja, natürlich.
Und was wohl überhaupt nicht funktioniert, ist eine Form Vertrag zwischen Börsenverein und Deutschem Bibliotheksverband, weil das kartellrechtlich nicht zulässig ist.
Ja, das wurde ja abgelehnt.
Das war mal eine Idee, dass man da sich auf dieser Ebene abstimmt. Mhm. Hat sich aber dann beim Wirtschaftsministerium schnell herausgestellt, dass der Kartellgesetzgebung widerspricht und insofern nicht möglich ist. Mhm. Und die Änderung des Kartellrechts, die natürlich dann die nächste Reaktion war von denen, die das ganz gerne gesehen hätten, die ist erstens unabsehbar, ob das überhaupt funktioniert. Und wenn es funktionieren sollte, dauert es auf jeden Fall sehr, sehr lange, bis da überhaupt sich was bewegen kann. Die Chancen, das ist die klare Aussage des Bundeswirtschaftsministeriums gewesen, sind außerordentlich gering, dass es an der Stelle was geschraubt werden kann.
Ja, gut, also dann müssen wir abwarten und gucken, dass die Verantwortlichen wieder an einen Tisch kommen und einen Kompromiss finden.
Ich würde mich auch sehr freuen, wenn es zum Kompromiss kommt. Das ist klar, wir sind auch bereit dazu. Ich glaube, es sind eigentlich alle und es erklären das auch alle. Es ist nur dann im Detail oft schwierig, dass die verschiedenen Sichten eben so zueinander zu bringen, sodass da was draus wird, was auch tatsächlich praktikabel ist.
Ja, so dass da ein Schuh für alle draus wird. Den Eindruck habe ich nämlich eigentlich auch, dass wir alle irgendwie gemeinsam schon zusammenkommen wollen und für alle eine gute Lösung finden wollen. Ja, das ist auch mein Eindruck.
Ja, es ist ja auch so, dass man eigentlich ein gemeinsames Interesse hat insgesamt.
So ist es.
Alle wollen, natürlich. Dass gelesen wird, digital, gedruckt.
Literarische Vielfalt, natürlich, Meinungsfreiheit. Und,
das erreicht man natürlich jetzt nicht unbedingt durch Kampagnen. Da zerstreitet man sich eher.
Ja, den Eindruck habe ich auch gerade. Okay, Herr Dr. Dickwitz, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die kommenden Wochen.
Danke.
Und bis dahin, alles Gute.
Danke Ihnen.
Ja, danke schön. Ja. Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war mein Gespräch mit Dr. Andreas Dickwitz, dem Vorsitzenden des Deutschen Bibliotheksverbands. Leider, wie ihr gerade gehört habt, ist am Anfang des Gesprächs eine kleine Panne drin, beziehungsweise eine kleine technische Störung, wo man den Anfang des Gesprächs leider nicht hört. Ich hatte Herrn Dr. Dickwitz gebeten, einmal aus seiner Sicht Stellung zu nehmen, weil ich ja in dieser Folge eben allen Beteiligten einmal die Möglichkeit geben möchte, die Situation aus ihrer Perspektive darzustellen. Aber ich denke, der Rest des Gesprächs, dem kann man gut folgen. Ja, es ist tatsächlich nicht schwarz-weiß. Es ist sozusagen, sind alle Graubereiche dabei. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Dilemma auflösen lässt. Und ich hoffe, dass wirklich alle Beteiligten wieder an einen Tisch kommen, um zu einem Kompromiss zu finden. Und ja, natürlich auch vor allem Autorinnen und Autoren, die ja, uns ihre schönen Geschichten, aber auch ihr Wissen zur Verfügung stellen, dass die eben wirklich gerecht entlohnt werden. Ja, ich fand es jetzt eigentlich ganz schön, dass Herr Dr. Dickwitz da auch versucht, in diesem Gespräch, wie man gehört hat, dafür zu werben, wieder an einen Tisch zu kommen und für alle Seiten eine vernünftige Lösung zu finden. Ich hoffe, das gelingt auch. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, was die neue Bundesregierung dazu sagt und wie sie damit umgeht. Ja, und zu guter Letzt ist jetzt bei mir zu Gast im Podcast Danilo Vetter. Danilo ist Leiter der öffentlichen Bibliothek im Bezirk Berlin-Pankow und er bringt auch nochmal, glaube ich, interessante Aspekte in diese Diskussion. Hört selbst rein. Ja, hallo Danilo, herzlich willkommen bei uns hier hinterm Tresen in unserem Podcast. Schön, dass du da bist. Wir wollen ja heute zum Thema Initiative Fair Lesen miteinander sprechen, aber vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Patricia. Mein Name ist Danilo Vetter. Ich bin seit 2016 Fachbereichsleiter der Stadtbibliothek in Pankow. Das heißt, ich begleite die Bibliothek bei unterschiedlichen Transformationsprozessen. Mhm. Das ist einmal die Diversitätsorientierung oder aber auch das Thema Digitalität und überhaupt halt der Wandel zum dritten Ort.
Ah, okay. Wandel, dritter Ort, schönes Thema, aber das ist leider heute nicht unser Thema, wobei ein Teil davon gehört vielleicht auch dazu. Genau, Initiative Verlesen. Bin drüber gestolpert, es wurde viel drüber berichtet, ich habe drüber gehört und dachte mir, das Thema müsste man jetzt einfach mal in diesem Podcast behandeln, weil es ist ja einfach ein bundesweites Thema, es betrifft die öffentlichen Bibliotheken, es betrifft die BuchhändlerInnen, die AutorInnen und so weiter. Ich möchte das hier aus verschiedenen Perspektiven einmal betrachten und du bist jetzt sozusagen der Spezialist für öffentliche Bibliotheken. Und in der Initiative Verlesen geht es ja darum, dass die Autoren und Buchhandel und Verlage sagen, also Bibliotheken möchten quasi eine Zwangslizenzierung von E-Books und sie sehen eigentlich ihre wirtschaftliche Grundlage gefährdet. Ist das so richtig wiedergegeben?
Ja, ich glaube, Initiator ist ja der Börsenverein des deutschen Buchhandels. Und ich glaube, dass viele der Autorinnen, die sich dieser Initiative angeschlossen haben, Fehlinformationen des Börsenvereins gefolgt sind. Weil wenn man sich genau anschaut, was sie da schreiben auf ihrer Seite und was auch in diesen ganzseitigen Anzeigen da publiziert wurde, sind das vor allen Dingen falsche Informationen, die verbreitet werden. Das ist ein bisschen meine Haltung dazu. Da wird gesprochen von Niedrigpreiszugängen für E-Books, von Zwangslizenzierung und nahezu kostenlosem Angebot. Und das ist eigentlich etwas, was mich an der Kampagne und auch ein bisschen an den Schriftstellerinnen ärgert, die sich der Kampagne angeschlossen haben. Wir leben nur mal in einer Zeit, wo man einfach mal ein Telefon in die Hand nehmen kann. Man kann über Twitter Kontakt aufnehmen. Man kann einfach mal die Bibliothek um die Ecke fragen, wie sich das verhält, statt einem Lobbyistenverein zu folgen, der tatsächlich nur eins im Sinn hat, und zwar in diesem Fall tatsächlich die Bibliotheken von ihrer Aufgabe im digitalen Bereich auszuschließen.
Mhm. Benenn noch mal sozusagen, mach noch mal die Aufgaben klar, also im digitalen Bereich jetzt?
Ja, wir haben ja als öffentliche Bibliotheken sind wir eigentlich für die gesamte Stadtgesellschaft ansprechbar zum Thema Zugang zu Informationen. Wir folgen da so ein bisschen dem Grundgesetz. Das ist immer das, was wir auf unseren Fahnen schreiben, ne? Artikel 5, Zugang, freier Zugang zu Informationen. Ich finde aber auch, was wir geworden sind und wo wir uns befinden, ist, wir sind ein Diskursraum für öffentliche Diskurse. Ja. Und zwar auch ein Diskursraum über Neuerscheinungen. Bei uns finden Lesungen statt, bei uns finden Diskussionsgruppen statt, Leseclubs. Mhm. Und bei uns finden aber natürlich auch Entleihungen von Medien statt. Und bisher war das immer so, dass wir alle Medien, die auf dem Markt verfügbar waren, unseren Nutzern anbieten können. Das heißt, wir waren ein Teilnehmer des Markts. Mhm. Seit der Einführung von E-Books gibt es, finde ich, auf Seiten der Verlage, aber auch beim Börsenverein, gibt es Irritationen, finde ich. Die sind nicht so richtig gut aufgestellt, finde ich, was der digitale Markt betrifft. Die sind über die Distributionskanäle verunsichert. Und die Bibliotheken sind top aufgestellt. Wir waren, glaube ich, vor 4 Jahren bei dem beim Vergleich bei Stiftung Warentest als die beste Plattform für das Verleihen von oder die Zugänglichkeitmachung von E-Books bewertet worden. Mhm. Und ich finde, was jetzt da gerade passiert ist, eine Verknappung, eine künstliche Verknappung eines Marktes, bei dem die öffentlichen Bibliotheken ausgeschlossen sind von ihrer Aufgabe. Das heißt, die Zurverfügungstellung von allen, auch Neuerscheinungen am Markt, ob das Bestseller sind oder nicht. Wir reden ja hier immer bei dieser Kampagne über Bestseller, aber wir sind ja nicht nur von den Bestsellern ausgeschlossen. Wir sind von einer Vielzahl von Neuerscheinungen ausgeschlossen.
So ist es. Also auch im Sachbuchbereich, ne, ist das eine Vielzahl von Neuerscheinungen. Ich habe mir jetzt auch nochmal sehr genau dieses Lizenzmodell hier für Schleswig-Holstein erklären lassen. Und es ist ja tatsächlich so, dass gerade beim Sachbuch finde ich es auch irgendwie sehr wichtig, aktuell zu sein. Und das ist einfach so erstmal nicht zugänglich, ne? Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir Lizenzen umsonst bekommen. Also
tatsächlich ist es ja so, das ist auch was in dem ganzen Diskurs, finde ich, ganz falsch dargestellt ist. Man spricht über Zwangslizenzierung und eigentlich fängt das schon an bei der Marke E-Book generell. Das E-Book ist gar kein Buch in dem klassischen Sinne, sondern wir erwerben, und zwar nicht nur wir, sondern jede Nutzerin eines E-Books erwirbt nur eine Nutzungslizenz, die extrem eingeschränkt ist. Das heißt, wenn habe ich das klassische Buch, dann kann ich das vererben, verschenken, verleihen, an wen ich will, auch als private Person. Nämlich das E-Book. Es ist tatsächlich so, dass ich das als Nutzungslizenz auf einem Gerät erwerbe oder über einen Account. Ich kann es auch auf 2, 3 Geräten nutzen. Aber ich darf es nicht verschenken, ich darf es nicht verleihen, ich darf es nicht weiterverkaufen. Das heißt, wir haben eine Zwangslizenzierung, fängt an ganz anderer Stelle an. Sie fängt da an, wo ein altes Vertriebsmodell in die Online-Welt übertragen wurde. Das ist beim E-Book auch bei der Online passiert. Denn es ist ja tatsächlich so, wenn die öffentlichen Bibliotheken ein E-Book erwerben für die Online, dann erwerben wir eine Lizenz, die das E-Book genauso behandelt wie ein normales Buch. Das heißt, man geht davon aus, nach 5 Entleihungen ist das Buch kaputt, verschlissen, muss aussortiert werden oder 10, das kommt immer auf die Lizenzmodelle an und wir müssen eine neue Lizenz erwerben. Das heißt, das alte Vertriebsmodell wurde übertragen auf ein Medium, was sich gar nicht verbraucht, was keine Transporte hat, was ganz viele Vorteile hat. Und es wurde verteuert in diesem Prozess. Damit müssen Bibliotheken schon ziemlich lange leben. Das heißt, wenn wir diese Kampagne durchgeführt hätten, wäre sie viel sinnvoller bei uns gewesen. Also, dass wir als öffentliche Bibliothek gesagt hätten, passt mal auf, wir wollen hier den Menschen das faire Lesen ermöglichen. Denkt euch mal ein bisschen was aus. Was bedeutet das eigentlich, wenn ihr Transporte, Lagerung spart? Warum werden die E-Books nicht günstiger eigentlich statt teurer?
Genau, warum werden die, das wäre jetzt auch so, das ist auch ein Gedanken, den ich hatte, warum werden die eigentlich nicht günstiger? Also das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Aber was glaubst du, also ich bin so erstaunt darüber, dass wirklich auch namhafte große Autorinnen sozusagen sich an dieser Initiative beteiligen. Wie kann das sein? Also ich verstehe es, kann es nicht so ganz nachvollziehen, dass die sozusagen auch dieses Lizenzmodell vielleicht nicht so ganz verstehen?
Ich habe mir gestern in Vorbereitung unseres Treffens mal 3, 4 Radiointerviews angeschaut und auch nochmal mich mit dem Beitrag von Julie C., der mich persönlich auch hart betroffen hat, weil ich sie als Autorin, so wie ich sehr, sehr viele von den Autorinnen sehr, sehr schätze, ich habe mir mal angeguckt, was die sagen. Und die sagen zum Beispiel, wir kriegen nur 4 Cent pro Buch. Ja. Und ich habe mir mal angeguckt, wo kommt eigentlich dieser Betrag her? Und wo der Betrag ungefähr herkommt, ist es die alte Bibliothekstantieme. Von denen sind tatsächlich E-Books ausgenommen. Das heißt, sonst kriegen Autorinnen zusätzlich zum Einkaufspreis des Buches, was übrigens auch bei E-Books ist, wir zahlen ja jedes E-Book und da bekommen sie einen Anteil über den Verlag oder auch nicht, da müssen sie sich selber drum kümmern, finde ich, bei gedruckten Werken eine sogenannte Bibliothekstantieme. Und da kommen diese 4 Cent her. Sonst macht überhaupt keinen Sinn. Und diese Diskurse sind vermischt mit Fehlinformationen. Ich muss wirklich sagen, ich befürchte fast, dass es der Börsenverein strategisch gesteuert hat, diese Fehlinformationen, weil wir immer wieder in den Interviews hören, ja, die Bibliotheksnutzerinnen zahlen dafür nichts. Das stimmt. Mhm, sollen sie auch gar nicht. Ich bin großer Vertreter für kostenlose Bibliotheksnutzung. Die Kommune soll die Bibliotheksnutzung zahlen. Aber wir zahlen für jedes E-Book, für jedes Buch, zahlen wir eine Gebühr. Und das geht verschwommen, ne? Wenn man das mal sich auf der Seite anguckt. Das steht tatsächlich da, die erzwungene Onleihe zu Niedrigpreisbedingungen. Und das sind Sachen, wenn ich das einer Autorin erzähle, hör mal, dein Buch geht total gut durch die Decke, du hast einen Bestseller, du verdienst also richtig gutes Geld. Und jetzt wird mir erzählt, aber nur in einem Fall verdienst du nicht. Und zwar bei 7% des gesamten Buchhandels, der Onleihe, also den E-Book-Handel, verdienst du 4 Cent. Ich weiß nicht, ob ich das nachprüfen würde oder ob ich das blind glauben würde. Ne, das sind ja auch alles viel beschäftigte Leute. Was ich jetzt gerade selber mache, auch unterstützt durch den DBV, ich schreibe nochmal aktiv Autorinnen aus meinem Kiez an und bitte sie einfach mal zum Tee zu kommen, um auch darüber zu sprechen und ihnen zu zeigen, wie sich das tatsächlich verhält. Ich finde, das ist eine Sache, die hätten wir viel früher machen sollen. Das ist so ein bisschen der Schuh, den ich mir jetzt auch als Bibliotheksmensch anziehe. Diese Diskussion über das Windowing ist ja nicht seit gestern auf der Welt, sondern wir versuchen auch über den DBV seit vielen, vielen Jahren mit dem Börsenverein eine ordentliche und sinnvolle Lösung zu finden. Und die Einzigen, die das bisher gestoppt haben, sind tatsächlich der Börsenverein, der wieder mit solchen Falschinformationen durch die Welt geht. Und das ist etwas, was ich sehr schade finde, weil auch in diesem Diskurs so ein paar Sachen passieren, wie zum Beispiel die Sache, wer den Buchmarkt stützt. Ne? Die Verlage werden dort als diejenigen aufgezeigt, die den Buchmarkt stützen. Wir haben ungefähr 8000 öffentliche Bibliotheken in diesem Land. Ja. Das heißt, eine große Stütze auch der unbekannten Autorinnen sind die öffentlichen Bibliotheken. Und ich finde dieses binäre Denken, hier die auf der einen Seite die bösen Bibliotheken, die zu einem kostenlosen Angebot für alle möglichen Menschen, die E-Books auch zugänglich machen wollen, und auf der anderen Seite die armen Autorinnen. Und da wären ja tatsächlich so Leute wie Sven Regner oder Juli C. Also mal ganz ehrlich, wir sprechen hier nicht über arme lokale Autorinnen. Dieses Bild ist auch völlig verschoben.
Ne? Finde ich auch, ja. Das sehe ich halt auch so, ne? Und ich finde ja gerade, dass, ich sage jetzt mal, arme Autorinnen, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, die haben ja eher sozusagen noch die Möglichkeit, über öffentliche Bibliotheken an Bekanntheit, also Bekanntheit zu erreichen und vielleicht ja auch groß zu werden, weiß ich nicht. Aber und das ist ja irgendwie was, wo auch gesagt wird, nee, das passiert in öffentlichen Bibliotheken gar nicht. Ich habe das auch nochmal nachgelesen, nämlich da wird gesagt, also Nutzerinnen von öffentlichen Bibliotheken neigen eher nicht dazu, sich dann sozusagen das Buch vielleicht auch nochmal zu kaufen oder ein Nachfolgerbuch oder so. Was ja glaube ich, so auch nicht so ganz richtig ist. Hast du eine Lösung oder hast du eine Idee für eine Lösung? Also ich würde sagen, man muss sozusagen an einen Tisch kommen und miteinander sprechen und vielleicht diese Missverständnisse einmal aufklären. Ich habe aber in meinen Versuchen zum Beispiel, fairerweise muss ich sagen, hat mich der Geschäftsführer von der Bonnier Verlagsgruppe vor 2 Wochen, mit dem habe ich gesprochen, der ist jetzt aber nicht hier im Podcast, und von den Autoren hat sich auch niemand gemeldet. Auch nicht seitens der Politik. Also es ist gar nicht so einfach.
Das ist ja, ich glaube, das ist ein Abbild des gesellschaftlichen Diskurses, in dem wir gerade leben. Man haut was raus, man bringt eine bestimmte Erregungswelle. Und es ist für diejenigen, die von diesen Falschinformationen betroffen sind, unheimlich schwer, das wieder einzufangen. Das, was hängt bleibt, ist das Bild der armen Autorin, des armen Verlags. Ja. Und mit diesem, ich sag mal, dass es Trumpesque wieder vorgegangen ist. Ne? Das sind so Fake News. Und man sieht, wenn man sich das nochmal anguckt, wie auf Twitter auch viele Kolleginnen reagiert haben, mit einer Empörung, auch mit Autorinnen versucht haben, in den Diskurs zu kommen. Das finde ich, ist das, was wir jetzt einfach machen müssen. Wir müssen immer wieder dranbleiben und auch mit der Politik sprechen. Also ich schreibe auch unterschiedliche Bundestagsabgeordnete an und bitte die auch zum Gespräch, weil die am Ende auch darüber entscheiden, ob dieses Gesetz in Kraft tritt oder nicht. Genau, und es geht ja auch darum, und das, wenn du nach einem Lösungsvorschlag gefragt hast, für mich, ich bin total fein mit dem Lizenzierungsmodell. Mir geht es darum, den Nutzerinnen der Onleihe einen Zugang zu ermöglichen. Und was anderes geht es mir nicht. Und wenn das am Ende damit einhergeht, dass es pro Buch, 1 Euro mehr kostet, dann würde ich sagen, Hauptsache wir dürfen überhaupt ran an die Medien. Bisher kriegen wir sie nicht. Und das ist das, was nicht geht. Und darum geht es ja auch in diesem Gesetzentwurf. Es geht ja eigentlich nur darum, dass wir endlich wieder zu Konditionen, die verhandelbar sind, an die Medien herankommen. Und gerade, und das hab, ich habe mir das mal angeguckt für Berlin, ich bin ja als öffentliche Bibliothek in Pankow Teil des Verbundes der öffentlichen Bibliotheken in Berlin. Die Online ist ein totaler Gewinner bei uns, ne? Und alle Online-Angebote eigentlich, auch, auch Filmfriend und so. Wenn die sich so querstellen würden, ne? Man muss sich mal, ich betrage das mal, wenn jetzt die Filmindustrie sagen würde, nee, wir machen da nicht mehr mit, die haben, die haben diese Vertriebskanäle entdeckt als Lösungsmodell. Ne, und gerade Arthouse oder Arthouse-Kino ist ja eine Nische, die in Bibliotheken gut bedient ist. Und, und ich finde, wenn wir diese, diese Online-Angebote zum Beispiel in der Pandemie nicht angeboten hätten, das ist so ein Thema, was, was, ich, was gar nicht verknüpft wird. Da waren wir geschlossen, zwangsgeschlossen. Wir haben uns beteiligt als Bibliotheken an, an der Rückverfolgung von Quarantänefällen. Wir waren in den Kontakt-Hotlines. Wir haben in diesem Feld unheimlich viel Arbeit geleistet, auch gerade meine Kolleginnen in Pankow. Und, wir, und wichtig war es aber auch dort, online wenigstens attraktive Angebote zu machen für die Menschen, die im Lockdown einfach nichts anderes machen konnten. Ich meine, in Berlin waren ja die Buchläden ja wenigstens geöffnet. Das ist ja so ein Thema. Und du hast vorhin auch angesprochen, dass die Verlage bezweifeln, dass man nach dem Lesen nochmal ein Buch kauft. Wenn wir uns mal angucken, wie lange ich überhaupt so ein E-Book ausleihen darf. Das ist so zwei, drei Wochen.
Zwei Wochen.
Und wenn wir uns mal angucken, wie das Leseverhalten aktuell so ist. Es gibt kaum noch Leute, die so viel Zeit haben oder Zeit investieren, Zeit hat man ja immer, ein Buch tatsächlich in zwei, drei Wochen durchzulesen. Ich rede jetzt wirklich von denjenigen, die unsere Bibliothek nutzen. Das heißt, ich fange an, jetzt Juli C zu lesen, werde nicht ganz fertig. Bei dem Lizenzmodell erlöscht das Buch sofort auf meinem, an meinem E-Book-Reader an dem Tag, wo es ausläuft, habe ich es nicht mehr. Was mache ich dann? Entweder kaufe ich mir das E-Book, so handle ich, oder ich gehe in den Buchladen und kaufe es. Und bei mir ist es auch so, und ich denke, das kann man auf viele Menschen übertragen und das kann man auch am Buchmarkt sehen. Das Buch ist ja noch ein wichtiges Geschenk. Wenn ich ein Buch toll finde, verschenke ich auch Bücher. Und ob ich das vorher in der Online gelesen habe oder ob ich es als E-Book verschenke, das ist doch erstmal völlig egal. Dieses abzusprechen, dass Menschen danach immer noch kommerziell beteiligt sind am Markt, das finde ich aberwitzig und absolut nicht richtig hergeleitet und auch nicht belegt.
Ja, gut, Verlage haben da natürlich auch ihre Zahlen, ihre Statistiken, genauso aber auch für die andere Seite, das ist ja klar, also jeder hat so seine Statistik, genau, so ist es halt belegt. Welches Buch würdest du denn gerade verschenken?
Ehrlich gesagt, habe ich das letzte Buch, was ich intensiv begleitet habe, das war Marzahn Mon Amour, das ist jetzt kein Bestseller, das war im letzten Jahr bei der Aktion Berlin liest ein Buch. Und das ist ein Buch, was mich, weil ich mich auch wirklich damit sehr intensiv beschäftigt habe, mit Veranstaltungen mit organisiert habe. Das war ein Buch, was mich sehr begeistert hat, weil das so ein Spiegelbild der Marzahner Gesellschaft ist. Und das als Mitarbeiter in einer öffentlichen Bibliothek bin ich ja auch permanent mit Kiezen und den Bewohnern der Kieze beschäftigt. Deswegen hat mich das sehr begeistert. Es geht um so eine Fußpflegerin, also eine Autorin, die Fußpflegerin wird. Also es geht auch um
ein Buch. Jetzt habe ich es,
Und dann beschreibt die praktisch ihre Klientel, die da sitzt. Und das ist eigentlich eins zu eins die gleiche Klientel, die ich auch in unseren Bibliotheken sehe. Weil auch da führen wir ja, viele der Autorinnen behaupten ja auch, dass wir nur für eine bestimmte Klientel zugänglich sind, ne? die sich die Bücher leisten können. Bei den Interviews kam das immer wieder durch. Und das stimmt nicht. Wir sind für die Stadtgesellschaft zugänglich. Ja. Sicherlich haben wir auch viele literaturaffine, lesebegeisterte Menschen, die gut verdienen. Aber wir haben auch Schulklassen. Ne? So viele Bestseller landen auf einmal in den Schulklassen als Thema. Ich würde denen gerne 20 Tolinos geben mit den Büchern drauf. Warum nicht? Ne, so.
Warum und das nicht?
Ist,
ja, klar.
Und das ist unmöglich. Und das ärgert mich daran, weil die Kinder und Jugendlichen, die sich mit Literatur beschäftigen, die wir mit unterstützen, mit Lesefördermaßnahmen oder Medienkompetenzmaßnahmen, sind die Leserinnen und die Marktteilnehmerinnen der Zukunft.
Der Zukunft, genau. Ne? So ist es. Und auf jeden Fall. Also ich meine, genau diese Geschichten mit
Bestsellern im Unterricht und Schullektüre und so weiter und so fort. Das ist eben einfach auch was, was sozusagen immer digitaler wird. Und natürlich müsste man darüber mal nachdenken, ob man sowas nicht eben auch digital zur Verfügung stellt, auf jeden Fall, ja.
Ja, und was auch noch so ein Thema ist, was mit den E-Books ja direkt zusammenhängt, was ich auch, was mich an der Kampagne wirklich ärgert. Ich meine, wenn es jemanden gibt in diesem Land, der die Verlagskooperation unterstützt hat, dann sind es die Bibliotheken mit ihrer Tolino-Offensive. Ja. Wir beraten in jeder Bibliothek Menschen, die sich diesem Gerät annähern, gerade Ältere, die dann größer und kleiner stellen können, die Schrift und so. Ja. Wir haben regelmäßig Beratung, wir verleihen diese Geräte, wir kaufen diese Geräte in Massen.
Wir kaufen die Geräte, ja, ganz statt genau. Also wir unterstützen kommt, wirklich. Ne?
Wir könnten das ja genauso mit Amazon machen. Ne? Wir könnten ja genauso gut sagen, wir gehen hin und machen das mit Kindle. Und ich würde mal sagen, der Marktteilnehmer dort würde anders auf uns reagieren als die Verlagsgesellschaft, die uns jetzt noch die E-Books knapp macht, obwohl wir mit den Geräten arbeiten. Also es ist auch noch so ein Aspekt, der mich an dem ganzen Diskurs so wahnsinnig aufregt, weil das ist auch eine große Undankbarkeit und Nichtsichtbarkeit unserer wirklich hochqualitativen Arbeit an der Stelle.
Das finde ich auch. Also da muss ich auch mal sagen, was wir da in Arbeit reinstecken und was auch, wo es auch einen Bedarf gibt tatsächlich, Menschen da drin zu unterstützen, ja, weil sie es, wenn sie älter sind vielleicht oder wie auch immer, auf jeden Fall einfach nicht können. Und da steckt unheimlich viel Arbeitszeit drin und Gedanken und ja, das muss ich auch wirklich sagen. Und natürlich, wir kaufen die Teile, ne? So, also.
Und in Massen. Also wir kaufen nicht mehr zwei,
und
drei.
Ja, ihr in Massen, wir jetzt nicht so, aber ihr wahrscheinlich in Massen. Aber nee, egal. Ja, klar, auf jeden Fall. Also das finde ich auch ein Aspekt, der kommt, der erscheint ja gar nicht. Der wird ja gar nicht genannt. Ja.
Und wir verleihen die zum sogenannten Nulltarif. Ne? Also für die unsere Mitgliederinnen zahlen ja auch eine Gebühr, finde ich. Das ist auch nicht Nulltarif. Und wir verleihen sie, obwohl wir sie am Markt vorher gekauft haben. Da kam noch nie von der Tolino-Gemeinschaft, das dürft ihr nicht, das ist total unmöglich. Zumal dort noch der direkte Warenkorb immer mit installiert bleibt. Das ist ja auch für die Bibliotheken ein echtes
Problem.
Stimmt,
das ist auch,
ne? Wir sind Werbeträger für E-Books
als
öffentlich finanzierte Einrichtung. Über sowas würde ich gerne mal streiten.
Ja, das ist auch interessant, auch ein interessanter Aspekt, dass wir eigentlich immer wieder, also dass die Nutzer da sofort auf diesen Warenkorb zugreifen können und erstmal sich fragen, wie komme ich überhaupt zur Online, was soll das hier? Das ist, ja, es ist ganz interessant, ja. Ja, Mensch, Danilo, ich glaube, das wird noch ein bisschen hin und her gehen, habe ich den Eindruck. Also das ist, glaube ich, noch lange nicht vorbei, dieser Diskurs. Und Ich bin vor allem gespannt, wie jetzt sozusagen diese politische Auseinandersetzung damit sein wird. Das werde ich auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal eine Folge, mal schauen.
Ja, ich glaube, es ist wirklich jetzt auch wirklich wichtig, mit den politischen Entscheidungsträgerinnen ins Gespräch zu kommen und die einfach, auch wenn sie nicht gleich sich melden, einfach anschreiben. Manchmal hat man auch in der Bibliothekenbüro, wo man einfach mal ins Kiezbüro reingehen kann und sagen kann, hey, ich arbeite in der Bibliothek, haben Sie mal die Woche einen Moment Zeit? Und meine Erfahrungen sind, das geht. Das ist möglich. Vor allem im Rahmen des DBV dürfen wir das ja auch als Mitarbeiterin des öffentlichen Dienstes tun.
Ja, klar, so ist es. Okay, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Also du kannst mal berichten, das würde mich interessieren, ob Autoren sich bei dir melden auf einen Tee und mit dir ins Gespräch kommen wollen. Das würde mich wirklich interessieren.
Na, tatsächlich wohnen ja auch einige der Autorinnen, die sich an der Kampagne beteiligt haben, in Pankow.
Ja,
und deswegen hoffe ich, ehrlich gesagt, dass zu einigen haben wir auch Beziehungen in der Zusammenarbeit über die vielen Jahre. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir die gar nicht ins Gespräch kommen. Also das würde mich sehr wundern. Also so erlebe ich die Autorinnen an der Stelle auch nicht. Es gibt ein paar, die sind ein bisschen verärgert durch die heftigen Widerworte, auch auf Twitter. Aber ich glaube schon, dass es den meisten Autorinnen ist die Rolle der Bibliotheken sehr klar.
Ja, das glaube ich auch eigentlich. Und man kann es sicherlich durch Gespräche auch ein bisschen wieder einfangen, so denke ich auch.
Ja, denke ich auch.
Aber ja, da kannst du mal erzählen, das würde mich interessieren.
Ja, sehr gern.
Okay. Danilo, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein interessantes Gespräch, nochmal auch andere Einblicke. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Ja. Sehr gerne. Und vielleicht hören wir uns nochmal.
Super gern. Danke
dir. Okay, bis dahin. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss. Ja, das war die Folge zur Initiative Fair Lesen. Interessant. Es gibt wirklich viele Sichtweisen. Man kann es aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Leider ist es jetzt doch nicht so gewesen, dass sich
von der Initiative Verlesen jemand bei mir gemeldet hat. Ich hatte die mal angefragt, dazu ist es jetzt nicht gekommen. Genau, aber ja, vielleicht ist es ja für euch auch nochmal ein Eindruck, was das eigentlich so genau auf sich hat mit dieser Initiative. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Vorweihnachtszeit. Es gibt noch eine Folge dieses Jahr und dann verabschieden wir uns in die Weihnachtsferien. Macht's gut, bleibt alle gesund und bis bald. Ciao, tschüss. Das war Hinterm Tresen, der Bibliothekspodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle 2 Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.